Jared Diamond, Vermächtnis. Was wir von traditionellen Gesellschaften lernen können. Eine der größten Revolutionen der Menschheit lässt sich nur ungenau datieren. Vor vielleicht 11.000 Jahren begannen unsere Vorfahren als Bauern und Viehhüter sesshaft zu werden. Zuvor hatten sie als Jäger und Sammler von dem gelebt, was ihnen die Natur bot. Wie die Menschen damals miteinander umgingen, was sie dachten, muss für immer ein Rätsel bleiben. Von ihnen sind kaum materielle Zeugnisse erhalten, die uns mehr über sie verraten. Aber nicht alles ist verloren. Der Evolutionsbiologe Jared Diamond schreibt in seinem Buch Vermächtnis, dass traditionelle Gesellschaften, die heute noch existieren, einen Blick in unsere Vergangenheit erlauben. Diese Blinks führen dich zu ihnen, in die Welt der Jäger, Sammler und frühen Stammesgemeinschaften. Du erfährst, wie gut sie ihre Kinder erziehen, begleitest sie auf Kriegszügen, denn friedfertig sind sie nicht. Und du erkennst, dass wir bei der Lösung von Konflikten trotzdem viel von ihnen lernen können. Blink Nummer 1. Manche Menschen leben noch heute wie vor vielen Jahrtausenden. Wenn du glaubst, die moderne Zivilisation hätte jeden Winkel dieser Welt erfasst, dann irrst du dich. Es existieren immer noch traditionelle Gesellschaften, die so leben wie Menschen vor 11.000 Jahren. Zwar sind diese Völker vom Kontakt zu modernen Gesellschaften beeinflusst, dennoch können Forscher von ihnen viel über die Lebensweise unserer Vorfahren lernen. Welche Arten traditioneller Gesellschaften finden wir heute noch? Da gibt es einige. Die südamerikanischen Siriono oder die Andamaner am Golf von Bengalen sind Jäger und Sammler, die als Horden zusammenleben. Diese Gesellschaften umfassen zumeist Gruppen von weniger als 100 Individuen, die eine egalitäre und demokratische Gemeinschaft bilden. Sie kennen einander sehr gut und treffen Entscheidungen auf der Grundlage persönlicher Gespräche, ohne dass es einer formellen Führung bedürfte. Dann folgen Stämme, die sich aus Hunderten von Individuen zusammensetzen. Zu ihnen gehören beispielsweise die Inupiat in Alaska. Diese Stämme betreiben Ackerbau und halten Herden, aber in einem wesentlich weniger intensiven Ausmaß, als es in der modernen Landwirtschaft üblich ist. Schließlich gibt es Häuptlingstümer wie die nordamerikanischen Chumash. Diese Gesellschaften ähneln eher einem heutigen Staat und können Hunderte von Individuen umfassen. Sie verfügen über eine zentrale Regierung, die ökonomische Güter der Individuen einsammelt und sie an die Krieger, Priester und Handwerker weiterverteilt, die dem Häuptling dienen. Meist findet sich zudem eine eindeutige gesellschaftliche Schichtung. Die Familie des Häuptlings steht an der Spitze der sozialen Pyramide, was bedeutet, dass sie Anspruch auf die beste Unterkunft, Nahrung und die hochwertigsten Güter hat. Uns zeigt sich also ein Kontinuum von Gesellschaften, das von Jägern und Sammlern bis zu modernen Staaten reicht. Im Folgenden soll es um die Horden der Jäger und Sammler gehen. Da sich ihre Welt am stärksten von unserer unterscheidet, können wir von ihnen am meisten über vorzivilisatorische Lebensweisen erfahren. Blink Nummer 2. Gewalt und Krieg sind in traditionellen Gesellschaften allgegenwärtig. Archäologische Befunde zeigen, dass sich wildbeuterische Gesellschaften zumeist aus weniger als 100 Individuen zusammensetzen. Das geringe Wachstum dieser Bevölkerungen hatte verschiedene Gründe. Zum einen hätte die Versorgung von mehr Menschen mehr Land, sprich mehr Ressourcen erfordert, als den Wildbeutern in der Regel zur Verfügung stand. Zum anderen führte genau diese Landknappheit zu zahlreichen Konflikten unter den Völkergruppen. Gewalttätige Auseinandersetzungen gehörten zum Leben von Jägern und Sammlern. Die kampfbedingte Sterberate war in diesen Gesellschaften deshalb viel höher, als dies heutzutage der Fall ist. Der Krieg wütete ständig, weil sich selbst nach Friedensschlüssen immer noch einzelne Hitzköpfe fanden, die diese ignorierten und erneut einen Konflikt auslösten. Moderne Staaten haben dagegen eine Zentralregierung, die ein Gewaltmonopol behauptet. Nach einem Friedensbeschluss kann sie einzelne aggressive Individuen in ihre Schranken weisen und somit den Frieden aufrechterhalten. Frühe Gesellschaften, die Landwirtschaft betrieben, waren aber sogar noch größere Kriegstreiber als die Wildbeuter. Fruchtbares Ackerland war heiß begehrt, da die Menschen durch seine Bebauung einen größeren Vorrat an Nahrungsmitteln gewinnen konnten. Nur wenige Gesellschaften wie einige australische Wüstenstämme konnten ganz auf Krieg verzichten. Doch das lag vorrangig an äußeren Umständen wie einer niedrigen Bevölkerungsdichte und einem unfruchtbaren Land, um das es sich nicht zu kämpfen lohnte. Das Bevölkerungswachstum traditioneller Gesellschaften hielt sich zudem stark in Grenzen, da Gewalt innerhalb der Gruppen, selbst in jenen, die vom Krieg verschont blieben, sehr häufig war. Die Tötungsrate dieser Völker lag deutlich über der unserer modernen Gesellschaften, da es kein Rechtssystem gab, das die Delikte verfolgte und bestrafte. Ohne ein solches System fühlten sich die Angehörigen des Opfers zur Vergeltung verpflichtet. Blutrache stand somit auf der Tagesordnung. Einer der größten Vorteile moderner, vor allem demokratischer Staaten, ist also ihr Rechtssystem, mit dem sie Gewalt eindämmen und den Frieden aufrechterhalten können. Blink Nummer 3. Traditionelle Gesellschaften lösen Konflikte durch die Wiederherstellung der guten Beziehungen. Wir wissen nun, dass traditionelle Völker wahrlich keine Pazifisten waren und auch Auseinandersetzungen innerhalb ihrer Gesellschaften schnell in Gewalt übergingen. Doch bei der Lösung von Konflikten können unsere modernen Staaten durchaus von ihnen lernen. In traditionellen Gesellschaften ging es darum, bei der Schlichtung eines Zerwürfnisses die ursprüngliche Harmonie zwischen den Streitparteien wiederherzustellen, sodass sie erneut friedvoll miteinander in einer Gemeinschaft leben konnten. Um ein solches Verhältnis wiederherzustellen, war es erforderlich, dass die Angreiferpartei ihr Verbrechen aufrichtig bereute. Zusätzlich musste diese Partei dem Opfer auch eine Art Entschädigung anbieten. Sie war nicht nur eine materielle Kompensation für einen Verlust, sondern die Entschädigung, in Papua-Neuguinea zum Beispiel Sorry Money genannt, sollte außerdem Ausdruck der Reue sein und der Bitte um Entschuldigung Nachdruck verleihen. Im modernen Staat landen Streitigkeiten, die privat nicht zu lösen sind, vor Gericht. Dabei verfolgt die Strafgerichtsbarkeit Verstöße gegen Strafvorschriften, während sich die Zivilgerichtsbarkeit mit der Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Kläger befasst. Doch in keinem der beiden Fälle geht es um die Wiederherstellung friedvoller Beziehungen zwischen den zwei Streitparteien. Tatsächlich verschlechtert sich häufig das Verhältnis der beiden im Verlauf des Prozesses. In dieser Hinsicht können moderne Staaten also durchaus von traditionellen Gesellschaften lernen. Unser Rechtssystem sollte sich mehr darum bemühen, eine richtige Versöhnung zwischen Klägern und Angeklagten herbeizuführen. In der Zivilgerichtsbarkeit könnten beispielsweise mehr ausgebildete Mediatoren, die bei der Streitschlichtung helfen, zum Einsatz kommen. Ein Wiedergutmachungsverfahren, im Englischen als Restorative Justice bezeichnet, böte sich an. Dabei finden sich die beiden Streitparteien ermutigt, direkt miteinander zu sprechen. Wissenschaftler untersuchten diese Herangehensweise und berichteten in Studien von vielversprechenden Ergebnissen. Demnach wurden die Täter seltener wieder straffällig, während die Opfer ihre Ängste in den Griff bekamen. Blink Nummer 5. Wir können von traditionellen Gesellschaften lernen, ältere Menschen stärker einzubinden. Bei der Behandlung der Alten unterscheiden sich traditionelle Gesellschaften stark voneinander. Im ländlichen Fidschi beispielsweise wohnen die Eltern bei ihren Kindern, die sie liebevoll umsorgen. Die Jungen kauen selbst das Essen für sie vor, wenn das notwendig ist. Es gibt aber auch Gruppen, die ihre Alten verstoßen oder sogar umbringen, wenn es nicht ausreichend Ressourcen gibt, um sie zu versorgen. Generell aber genießen ältere Menschen in frühen Gesellschaften enormen Respekt, denn traditionelle Völker würdigen das Wissen, das die Alten angesammelt haben und vermitteln können. Neben Geschichten und Mythen zählen dazu wertvolle Kenntnisse über Pflanzen und Tiere. Außerdem leisten ältere Menschen in traditionellen Gesellschaften weiterhin ihren Beitrag zum Gemeinschaftsleben. Sie kümmern sich um ihre Enkelkinder und beteiligen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Nahrungsbeschaffung. In modernen Staaten haben ältere Menschen nur ein geringes Ansehen. Das liegt unter anderem daran, dass wir heute Wissen anders aufbewahren und weitergeben, vor allem über Medien, so dass die Alten nicht mehr ihre einstige Rolle als Hüter der Weisheit innehaben. Doch auch für uns sind die geschichtlichen Informationen, die uns die ältere Generation aus erster Hand liefern kann, von großem Wert. Es gibt Bestrebungen, dieses Potenzial zu nutzen und beispielsweise alte Menschen im Geschichtsunterricht mit Oberschülern zusammenzubringen. Eine gute Idee. Junge Leute können dadurch von den Lebenserfahrungen der älteren Generation lernen. Auch bei der Betreuung ihrer Enkelkinder könnten Großeltern eine größere Rolle spielen. Schließlich haben sie selbst viele Erfahrungen in der Erziehung gesammelt und kümmern sich zumeist auch gern um ihre Enkel, die sich wiederum auf Oma und Opa freuen. Das würde Eltern eine oft dringend benötigte Ruhepause verschaffen. Daneben sollte unsere Gesellschaft Wege finden, ältere Menschen weiterhin am Arbeitsleben teilhaben zu lassen, wenn sie das wünschen. Ihre jahrzehntelangen Erfahrungen können auch und gerade in unserer schnelllebigen Zeit ungeahnt nützlich sein. In modernen Staaten wird dieses Potenzial zu selten wahrgenommen. Es gibt vieles, was wir in dieser Hinsicht von traditionellen Gesellschaften lernen können. Blink Nummer 6. Unser moderner Lebensstil führt zu Krankheiten, die traditionellen Gesellschaften fremd waren. Gesundheitlich scheint es uns in der modernen Welt besser zu gehen als den Menschen in traditionellen Gesellschaften. Viele Krankheiten haben wir ausgerottet und viele widrige Umstände wie Parasiten und Infektionen durch Hygiene und Medizin in den Griff bekommen. Die Lebenserwartung in modernen Gesellschaften ist doppelt so hoch wie früher. Dafür plagen uns in der modernen Gesellschaft Gesundheitsprobleme, die es früher nicht gab, die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten. Dazu gehören Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, Nierenleiden und Lungenkrebs. Viele Menschen aus Industrieländern sterben an einer dieser Krankheiten. Der Hauptgrund für diese Entwicklung liegt an unserer Lebensweise, vor allem an unserem Mangel an Bewegung. Traditionelle Gesellschaften sind bei der Arbeit, Nahrungssuche und Jagd körperlich aktiv. Wir hingegen sitzen den ganzen Tag vor unserem Computerbildschirm und am Abend vor dem Fernseher. Zudem essen wir sehr ungesund. Während sich Wildbeuter fast ausschließlich von Proteinen und Ballaststoffen ernährten, stopfen wir uns mit Kohlenhydraten, Zucker und Fetten voll. Im Laufe der vergangenen 300 Jahre hat sich der Zuckerkonsum in England und den USA pro Person um das 40-fache erhöht. Diese Ernährungsweise führt zu einem Anstieg der Volkskrankheit Diabetes. Bis zum Jahr 2030 werden voraussichtlich etwa 550 Millionen Menschen an Diabetes erkranken, wodurch diese chronische Stoffwechselstörung zum weltweit größten Gesundheitsproblem werden wird. Im Vergleich zur Ernährungsweise der Sammler und Jäger beinhaltet unsere tägliche Nahrungsaufnahme auch 3 bis 4 Mal mehr Salz, was den Blutdruck erhöht und somit das Krankheitsrisiko hebt. 75% dieses Salzes stammen dabei aber nicht aus unserem allzu großzügig eingesetzten Salzstreuer, sondern sie werden von den Herstellern den industriell produzierten Lebensmitteln beigefügt. Blink Nummer 7. Religion war schon in traditionellen Gesellschaften wichtig. Religion spielt seit jeher eine wichtige Rolle für die Menschen. Auch heute bekennen sich viele zu einem Glauben. Dennoch fallen im Vergleich mit traditionellen Gesellschaften einige Unterschiede auf. So glaubten die Menschen in früheren Gesellschaften, dass übersinnliche Mächte Flüsse und die Sonne bewegten. Religion erklärte ihnen den Sinn rätselhafter Dinge wie Krankheit und Tod und auch den Ursprung der Welt. Mit Gebeten und anderen Riten hofften die Menschen, Einfluss auf die übersinnlichen, das Leben steuernden Mächte nehmen zu können. Das machte Religionen aber anfällig für Instrumentalisierung und Missbrauch. Häuptlinge nutzten sie, um mit den Abgaben der Angehörigen ihres Stammes ein verschwenderisches Leben führen zu können. Sie rechtfertigten dieses Verhalten, indem sie Gott als eine Macht darstellten, von dessen Gnade das Wohlergehen der Bauern, Regen und eine gute Ernte abhingen. Um diesen vermeintlichen Gott gnädig zu stimmen, brachten die Bauern bereitwillig viele Opfergaben. Zugleich erwuchsen moralische Prinzipien aus den religiösen Überzeugungen. Das war mit zunehmender Größe der traditionellen Gesellschaften auch notwendig. Denn Menschen empfinden einem Fremden gegenüber weniger Mitgefühl, wodurch bei Streitigkeiten ein Gewaltproblem entsteht. Hier griffen religiöse Gebote und Verbote ein, die das Zusammenleben harmonisch regeln sollten. Diese Regeln galten aber nur innerhalb einer Gesellschaft. Religionen verhinderten keine Kriege verschiedener Gesellschaften untereinander, sondern schürten sie oftmals sogar. Heutzutage schwindet die Bedeutung der Religion in vielen Gesellschaften. Säkulare Gesetze und Vorschriften ordnen das Miteinander der Menschen, das keiner religiösen Regeln mehr bedarf. Der wissenschaftliche Fortschritt und das damit einhergehende Wissen haben die Rolle der Religion stark verändert und sie vom öffentlichen ins private Leben verlagert. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die Menschen Horden aus Jägern und Sammlern bildeten, bevor sie sich zu größeren Gesellschaften organisierten. Noch heute existieren Wildbeuter, die auf ähnliche Weise zusammenleben wie unsere Vorfahren. Von diesen vermeintlich primitiven Gemeinschaften können wir einiges lernen, etwa bei der Kindererziehung oder der Konfliktlösung. Was du konkret umsetzen kannst: Lass dir von deinen Eltern bei der Erziehung deiner Kinder helfen. Eine der Lehren, die wir aus der Betrachtung traditioneller Gesellschaften ziehen können, lautet: Großeltern sollten wieder eine wichtigere Rolle bei der Erziehung ihrer Enkelkinder spielen. Wenn du ein Kind hast und in der Nähe deiner Eltern wohnst, frage sie doch, ob sie an einigen Abenden in der Woche auf ihre Enkel aufpassen möchten. Schließlich sind sie erfahrene Erzieher und verbringen gern Zeit mit ihren Enkelkindern, die viel von ihren Großeltern lernen können. Das waren unsere Blinks zu Jared Diamond, Vermächtnis, was wir von traditionellen Gesellschaften lernen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!